Sonntag nach dem Spiel und jeden Freitag vor dem Spiel von HSV-Fans für HSV-Fans.
Das Duell der Derbysieger und der HSV ist nach langer Zeit mal wieder vertreten in diesem Duell der Derbysieger. Nach dem Spiel gegen Bremen, geht es jetzt gegen den FSV Mainz 05. Und die Erinnerungen gegen Mainz an das letzte Spiel sind natürlich nicht schlecht und die Aussichten sind auch alles andere als schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Ja, letzte Saison hat der HSV Mainz 05 zweimal geschlagen. Einmal im Hinspiel war es das 2-1, wenn ich mich richtig, oder war es ein 2-0? Auf jeden Fall hat da Kleber getroffen und dann gab es, glaube ich, auch noch einen Elfmeter von Raphael van der Vaart, genau. Und das Rückspiel, klar erinnern wir uns daran, ganz wichtiger Sieg. Gorko Kacza schoss uns in der allerletzten Minute zum Sieg. Ja, da erinnert man sich schon gerne dran. Also Mainz nicht unbedingt der Angstgegner des HSV, der im Moment mit 21 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz steht und Mainz 05 knapp dahinter auf dem 9. mit 20 Punkten. Also die nehmen sich gar nicht viel in dieser Saison und ich denke, das wird auch morgen im Spiel so sein, oder?
Ja, definitiv. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, wie man so schön sagt. Die Mainzer haben, ja, die Leistungen sind ein bisschen schwankend gegen Köln, da war das nichts vor zwei Wochen, dann gegen Frankfurt haben sie wieder sehr stark gespielt, haben hinten quasi nichts zugelassen und vorne haben sie natürlich mit Yoshiro Moto und Yunus Malli zwei Männer, die wissen, wo das Tor steht und dementsprechend ist das natürlich eine schwierige Aufgabe für die HSV-Abwehr, die auf uns zukommt. Und aber ich denke, wir haben das gegen Bremen souverän gelöst, auch wenn Bremen jetzt nicht in der allerbesten Verfassung ist. Und wir können die auch in den Griff kriegen, die beiden. Also gehe ich mal stark von aus. Ja, zum Personal. Wir haben ja unter der Woche so ein bisschen alle den Schock bekommen. Ne? René Adler mit Problemen in der Adduktorengegend, hieß es. Heute beim Abschlusstraining sollte sich entscheiden, ob er spielen kann oder nicht. Das Abschlusstraining ist leider noch nicht vorbei. Wir können den Podcast nicht später aufnehmen. Deshalb, ja, einfach mal ein Tipp, oder? Ich glaube, er schafft es und spielt.
Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall. Selbst wenn er jetzt nicht spielt, wir haben unseren Drobo, der ist auch ganz ein ganz sicherer Rückhalt. Das hat er schon oft genug gezeigt. Also selbst wenn Adler jetzt nicht 100% fit sein sollte, dann finde ich, sollte man ihm vielleicht auch eine Spielpause geben, nicht, dass er sich noch stärker verletzt. Also Drobo macht das wie immer auch gut, denke ich. Dann, ja, Aaron Hunt ist wieder im Kader. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Ob er es in die Startelf schafft, ist noch nicht sicher. In der A11 gestern beim Training war er nicht. Auf die gehen wir ja später gleich noch ein. Ja, und bei Diekmeyer und Spahic, bei denen ist es so, die sind einfach noch nicht weit genug. Aber ja, das war auch nicht so unbedingt zu erwarten. Aber ist auch jetzt nicht weiter dramatisch. Der HSV hat ohne die beiden auch die letzten Spiele ganz gut bestritten. Und ja, wer weiß, vielleicht würde es auch ein bisschen wieder ja eine kleine Veränderung im Spiel des HSV geben, wenn sie reinkommen. Vielleicht auch nicht, aber großen Abbruch tut es dem HSV, denke ich, jetzt nicht unbedingt.
Ja, das stimmt. Bruno Labbadia hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, es wird definitiv ein Duell auf Augenhöhe und er freut sich drauf und er erwartet auch wirklich ein gutes Spiel, weil eben beide Mannschaften, Mainz ist sehr spielstark, wenn man sie lässt, da muss der HSV gucken, dass sie das irgendwie unterbinden mit einem Luis Holtby, der im defensiven Mittelfeld ja die letzten Spiele wirklich seinen Job gut gemacht hat, mit einem Marcelo Diaz, darüber wollten wir noch reden, vielleicht wollen wir das jetzt gerade machen, unsere Prognose, was ist mit Marcelo Diaz, wird er spielen, wird er nicht spielen und macht es Sinn, dass er spielt beziehungsweise nicht spielt?
Ja, also Labbadia hat auf der PK gesagt, Diaz ist für ihn natürlich immer noch ein Top-Profi und der kann uns auch schon am Sonnabend weiterhelfen, hat Labbadia wörtlich so gesagt. Ich glaube trotzdem nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Erstmal, weil es in der A11 nicht so aussah, da wurde er nicht aufgeboten. Und ich glaube nicht, dass Labbadia jetzt nach diesen starken Spielen, wo Jung und Holtby wirklich gut harmoniert haben auf der 6, dass er den jetzt wieder runternehmen wird. Beziehungsweise, dass er Diaz reinwirft. Ich denke, Diaz ist ein Spieler, den kann man auch mal im Spiel dann reinwerfen, weil der einfach eine Sicherheit am Ball hat. Wenn der HSV führen sollte, dann ist es ganz wichtig, dass du da einen hast, der die Bälle verteilen kann. Er ist eben nicht der Zweikampfstärkste und vor allem ist er eben auch nicht der Größte. Und wenn du jetzt einen Gideon Jung wieder rausnehmen würdest, dann hättest du eben auf der 6 zwei relativ kleine Spieler mit Holtby und Diaz, was eben nicht unbedingt förderlich ist für ein defensives Mittelfeld. Und von daher würde ich schon sagen, dass man ihn erstmal noch draußen lässt, trotz seiner fußballerischen Fähigkeiten. Und ich habe ja auch schon häufig genug gesagt, dass ich ihn eigentlich öfter im Spiel sehen will. Aber momentan gibt das die Situation einfach nicht her, oder?
Ja, denke ich auch. Ich habe auch nach wie vor das Problem, was ich ja schon, ich glaube, 2, 3 Podcasts angesprochen habe, dass er einfach zu gut ist. Die Meinung vertrete ich nach wie vor, dass er Marcelo Diaz das gleiche Schicksal ereilt beim HSV wie ein Milan Badet. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß auch nicht, wie lange das dann noch so weitergeht, weil Marcelo Diaz, der zum Spieler, wertvollsten Spieler der Copa America gewählt wurde, obwohl es da Namen wie Messi, wie Aguero, wie Arturo Vidal im eigenen Team gibt, dass er da wirklich das Kommando übernommen hat, das kann auf Dauer nicht sein Anspruch sein, bei einem, wir müssen es leider so sagen, mittelmäßigen deutschen Erstligaverein auf der Bank zu sitzen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie lange diese Ehe in Anführungsstrichen HSV Diaz noch funktioniert. Ja, eine weitere vakante Position, die wir schon angesprochen haben, ist die von Aaron Hunt. Aaron Hunt, ja, vor seiner Verletzung Leistungsträger, wenn man so will, hat die Mannschaft mitgezogen, hat die Mannschaft hochgezogen und jetzt hat sich Gregoritsch dann natürlich angeboten beim Spiel gegen Bremen, hat da wirklich ein gutes Spiel gemacht und da gibt's auch 2 Optionen. Wenn man Hunt bringen will, muss man Gregoritsch ins Sturmzentrum ziehen, weil es wäre, glaube ich, das falsche Signal, ihn wieder auf die Bank zu setzen. Oder man zieht ihn nach links außen, wo ja der Platz von Ilicevic vakant zumindest ist. Es sieht wohl doch ganz gut aus mit seinem Einsatz, aber er hatte sich unter der Woche nochmal leicht verletzt. Wird aber wohl doch, was auch wichtig wäre, weil er in einer guten Form ist, spielen. Aber vielleicht nicht über 90 Minuten und dann ist das eine Option, da so rumzutauschen. Ist auf jeden Fall gut, dass Aaron Hunt wieder da ist. Aber von Anfang an weiß ich nicht, weil Gregoritsch sich da wirklich gut gemacht hat. Und vorne im Sturmzentrum ist die 2. vakante Position eigentlich. Wer spielt? Sven Schiplock?
Ja, es wird wohl Sven Schiplock werden. Er hat jetzt im Training in der A11 gespielt. Und ja, es scheint so, als würde Labbadia ihm noch eine Chance geben, obwohl er gegen Bremen ja schon relativ lange Spielzeit bekommen hat, bedingt durch den Ausfall von Lasogga. Ja, nächste Chance. Vielleicht nutzt er sie diesmal. Ich hoffe es inständig, denn ich glaube immer noch, dass er eigentlich auf jeden Fall die Möglichkeiten hat. Er ist von den Anlagen vielleicht nicht der technisch versierteste Spieler, aber er ist auf jeden Fall, ja, er ist auf jeden Fall einer, der Tore machen kann. Das hat er ja oft genug gezeigt, auch bei Hoffenheim. Da ist er öfter eigentlich eher als Joker immer zum Einsatz gekommen und hat dann eben auch seine Tore gemacht. Aber ja, ich hoffe mal, dass er auch zeigen kann, dass er auch, wenn er von Anfang an spielt, da seine Tore macht. Und damit können wir eigentlich nahtlos zur Aufstellung übergehen.
Ja, ich denke auch, also die Torwartfrage, die ist zwar, aber da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil ein Adler, der kann zurückkehren, ist in der Top-Verfassung und wird es auch gut spielen. Und selbst wenn man sagt, der Adler, der macht's nicht, dann steht halt ein Drop nie da, der auch das letzte Mal, wo Adler ausgefallen ist, gegen Gladbach, ich weiß gar nicht mehr, die Spiele nach Ingolstadt war da noch, auch grandios gehalten hat und den Kasten hinten sauber gehalten hat, was auch wichtig ist und vor allem auch eben diese Sicherheit ausgestrahlt hat an die Vordermänner. Ich denke, da gibt sich nichts viel oder das wird auf jeden Fall nicht den Unterschied machen gegen Mainz. Den Unterschied können machen die Außenverteidiger. Mit Sakai und Oscholek stellen die sich eigentlich auch von selber auf. Die ist aber auch, obwohl Muto und Mali über die Mitte eigentlich kommen, die aber sehr gerne nach außen ausweichen. Ob man die in den Griff kriegt, dann außerdem noch ein Jairo, der bei Mainz ja nicht schlecht aufspielt. Das wird eine Herausforderung und könnte ich mir vorstellen, auch ein Schlüsselduell. Aber Sakai gegen Bremen stark, Oscholek auch Form verbessert, möchte ich mal ausdrücken. Begeistert bin ich nach wie vor nicht. Vielleicht hat er jetzt auch so ein bisschen eine Kerbe im Holz, dass er die Leistung eben nicht bringt. Muss er zeigen, dass er es wieder machen kann, dass er wieder die Leistung auf den Platz bringt und dann kann man auch noch positiver darüber reden, aber wirklich Angst habe ich nicht.
Ja, und dann geht's weiter im Mittelfeld. Ich habe es ja schon angesprochen, Jung und Holpi werden das wieder machen. Auf der 6 rechts Müller, der in einer super Form ist. Links hoffentlich Ilicevic, aber da gab es eigentlich jetzt nichts Großes zu befürchten. Der war nur 5 Minuten weg vom Platz und kam dann wieder gestern im Training. Also das müsste auf jeden Fall klappen. Gregoritsch auf der 10 und vorne Schiplock. So wird wahrscheinlich die Mannschaft von Bruno starten. Und ja, dann können wir eigentlich auch direkt zu unseren Tipps kommen. Ne? Machen wir es mal ein bisschen kürzer heute. Ich glaube, dass der HSV 2-1 gewinnt. Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ich glaube, dass es das erwartet enge Spiel wird. Schätze allerdings Mainz nicht so stark auswärts ein, wie sie zu Hause sind. Von daher denke ich, dass der HSV das schaffen wird. Ganz in den Griff wird man die Offensive wahrscheinlich nicht bekommen. Der HSV hat ja immer seine kleine Phase leider im Spiel, wo sie dann doch immer ein bisschen unter Druck geraten. Die erwarte ich wohl auch. Mali und Muto werden da ein bisschen wirbeln. Auch in De Blasis ist, denke ich, ein ganz guter Spieler. Aber im Endeffekt, glaube ich, wird der HSV das machen und ich tippe, dass Schippo sein erstes Tor für den HSV macht.
Ja, bis auf das Schippo-Tor wäre mein Tipp eigentlich der gleiche gewesen. Auch ein 2-1, dann bin ich mal noch überheblicher, optimistischer, wie man es nennen will. Ich tippe auf ein 3-1. Also Mainz wird auf jeden Fall treffen, aber man hat gesehen, gerade im Spiel gegen Köln, auswärts kommt da nicht so viel. Die versuchen erstmal hinten sich reinzustellen, wenn da ein Fehler passiert und der HSV das schnell ausnutzt, so gegen Bremen, so wie gegen Bremen, dann kann das eine runde Sache werden. Aber andererseits natürlich, wenn das nicht kommt und wenn Mainz dann besser ins Spiel findet, in der zweiten Halbzeit sich auch ein bisschen aufs Angreifen besinnt, dann kann es auch ein enges Ding geben. Also entweder gibt es einen 3-1-Erfolg oder ein Unentschieden. Und da ich nur eine Sache tippen kann, 3-1. Ja, das soll es gewesen sein nach 10 Minuten.
Eine Sache, die man vielleicht nochmal ansprechen kann, kurz, wir haben es auch auf der Pressekonferenz gesagt, dieser Kabinenzoff, der jetzt herauskam unter der Woche zwischen Spahic und Lasogga, ist für mich schon wieder so ein typisches Mediending, um jetzt irgendwas Negatives über den HSV berichten zu können. Kann ich nicht verstehen, weil das ist 2 bis 3 Monate her, glaube ich. Und da jetzt wieder sowas auszupacken und inwiefern das dann auch stimmt, dass es eine richtige Ohrfeige war, kann ich mir auch nicht vorstellen. Labbadia hat es nicht direkt abgestritten, aber ich meine, der Stimmung in der Mannschaft scheint es nicht geschadet zu haben. Diese Saison ist das echt ein guter Zusammenhalt. Also da jetzt wieder sowas auszugraben, ist eher unnötig, oder?
Ja, ich finde es auch ein gutes Zeichen. Also ich finde es ein gutes Zeichen, definitiv, weil das zeigt, beim HSV, der hat die letzten Jahre immer geliefert. Man konnte immer irgendwas schreiben, was Negatives. Und jetzt so eine alte Kamelle von vor 2-3 Monaten auszugraben, das zeigt schon, dass beim HSV das Ganze, zumindest diese Saison, man muss natürlich auch schauen, jetzt gab es ja die negativen Nachrichten, in Anführungsstrichen, dass wieder ein Rekordminus eingefahren wird. Wie gesagt, ich habe es am Anfang vom Podcast gesagt und Marc und ich haben es nochmal gesagt, wo wir zu zweit angefangen haben. Wir haben leider wirtschaftlich zu wenig Ahnung, um das abschließend beurteilen zu können, was das für Folgen hat, ob HSV Plus wirklich umgesetzt wurde, wo ja auch langsam Zweifel kommen. Da können wir nichts zu sagen. Wir können nur sagen, sportlich befindet sich der HSV in ruhigen Fahrwassern und das hat mit Sicherheit Auswirkungen auch aufs Umfeld. Und jetzt werden wir sehen, wie lange der Kabinenzoff und die roten Zahlen, ja, noch in der Öffentlichkeit stehen oder wie schnell der HSV das wieder wegwischen kann mit dem Sieg in Mainz hoffentlich, beziehungsweise dem Sieg zu Hause gegen Mainz.
Ja, nochmal zu diesen finanziellen Problemen. Gernand hat ja heute auch, ich glaube heute oder gestern hat er gesagt, die Vergangenheit ist damit jetzt auch passé. Man hat jetzt dieses Minus, aber da sind Verbindlichkeiten enthalten. Und ab jetzt soll es dann natürlich in eine stabilere Situation gehen. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass der HSV auch für die momentane Saison ein Minus erwirtschaften wird. Aber das war irgendwie halt auch zu erwarten. Man hat jetzt zweimal gegen den Abstieg gespielt, hat dadurch natürlich weniger Gelder eingenommen und unbedingt glückliche Personalentscheidungen hat man jetzt auch nicht getroffen die letzten Jahre. Aber spielt viel rein. Ja, ich finde, das ist jetzt vielleicht auch mal abschließend so ein Turning Point, an dem man vielleicht jetzt ist. Man hat jetzt dieses Minus, so, das ist jetzt das Letzte und ab jetzt geht es hoffentlich nur noch bergauf. Da plädiere und hoffe ich drauf und damit können wir diesen Podcast auch beschließen.
Richtig, ja, danke wieder fürs Zuhören, heute ein bisschen kürzer. Beteiligt euch weiter, ich muss gestehen, wir haben vergessen, in die Social Media Kanäle reinzugucken, obwohl wir es groß angeteasert haben. Holen wir nach am Sonntag beim Aftergame Podcast und ja, des Weiteren springt nicht ab, folgt uns trotzdem und bleibt in touch, wie man ja auf Neudeutsch sagt, mit uns @sportwiese bei Twitter und @hörmedia, unsere Homepage, unsere Facebook-Seite 1887er Cast. Wir freuen uns auf euch, eure Interaktion, auch wenn wir es heute verschlafen haben. So ehrlich muss man dann auch sein. Ja, würde ich sagen, Abschlusswort, nur der HSV.
Nur der HSV.